Auch von mir ein herzliches Willkommen an euch. Es geht heute um das neue Leben. Das neue Leben in Christus und um Klamotten. Um das Ablegen alter und um das Anziehen neuer Kleidung. Zumindest nimmt Paulus im Epheserbrief darauf Bezug, um deutlich zu machen, das neue Leben in und durch Christus zeigt sich auch in deinem Verhalten. Nach außen hin. Da legst du Altes ab und ziehst neue von Gott vorbereitete Verhaltensweisen an. Ich will uns dazu die Verse aus Epheser 4 lesen, werden auch hier vorne eingeblendet. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Herausforderung. Wer mitlesen will, die Schrift ist mir leider etwas zu klein geraten. Aber ich lese laut und ich denke, ihr könnt es gut mitverfolgen. Epheser 4 ab Vers 17. Darum hat mir der Herr aufgetragen, euch zu sagen, lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben, und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft. Deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie sind zügellos und in ihrer Habgier unersättlich. Aber ihr habt gelernt, dass solch ein Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Als ich mich mit diesem Abschnitt auf dem Epheserbrief beschäftigte und so darauf stieß und las, alte Kleider ausziehen, neues anziehen, Kleidung, da wurde ich an eine Kanufreizeit erinnert. Im Småland in Schweden. Die schon länger her, es war im letzten Jahrtausend. 25 Jugendliche waren wir stachen mit den Kanus in See. Waren unterwegs und diese Freizeit, die wurde mir unvergesslich durch verschiedene Gründe. Zum einen war es schon sehr abenteuerlich, loszufahren, die Sachen, das Essen, all das, was man so braucht, ins Kanu zu packen und das, was nicht nass werden durfte, Schlafsack, Kleidung, Zelt, so haben wir in ein Fass gepackt und ins Kanu gelegt und dann ging's los. Aber wir wussten nie, wo werden wir abends anlegen, wo werden wir zelten. Also Platz ist ja genug, Inseln waren auch genug da. So sind wir halt losgezogen. Und das andere, was auch spannend war, war das Wetter. Wir hatten beständiges Wetter und konnten auch fast unsere Uhr danach stellen. Kurz vorm Frühstück hörte der Regen auf. Der ging so die ganze Nacht durch. Dann konnten wir wenigstens im Trockenen frühstücken, so Feuer machen alles und dann unsere Sachen zusammenpacken, wieder ins Kanu steigen und es ging los. Wir gingen on Tour. Spätestens früher Nachmittag setzte der Regen wieder ein, wenn wir mitten auf dem Wasser waren. Natürlich bereitet man sich dementsprechend vor, hat auch Regenkleidung, aber nach einigen Tagen half auch keine Regenkleidung mehr. Sie ließ das Wasser durch. Einige waren darüber so frustriert, dass sie abends fast so zeremoniell die Regenkleidung verbrannt haben. Ja. Dann die Versorgung war auch nochmal so ein extra Punkt. Wir kamen dahin, dass wir keine Vorräte mehr hatten. Wir mussten uns neu eindecken mit Nahrung. So haben wir einen Landgang gemacht, angelegt und sind eben Bahnschienen entlang ins nächste Dorf gelaufen. Und es war, glaube ich, für die Supermarktbesitzer eher eine Plünderung, was da stattgefunden hat. Jedenfalls haben wir uns da neu eingedeckt. Wir sind zurück mit Essen, mit allem, waren happy. Jetzt kann es wieder losgehen. Sind ins Kanu oder wollten eigentlich ins Kanu. Und kurz vorher hat uns ein heftiges Gewitter überrascht. Wie gut, dass in Sichtweise eine Schutzhütte war. Da fanden wir Zuflucht, standen ganz eng aneinander Und da hatte ich auch etwas ganz Unvergessliches dann erlebt. Ich stand da drin und ich dachte, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich halte hier nicht mehr aus. Ich stieß meinen Bruder in die Seite und sage, Sick, ich muss raus. Ich halte nicht mehr aus. Ja, was hast du denn? Ey, riechst du das nicht? Es roch nicht nur, es stank. Hier stinkt's nach versifften Hund. Ja, also, kennt das vielleicht, ja? So ein großer Hund, ewig lange Haare, wenn der im Regen war und nicht richtig trocken wird, der nimmt so einen eigenartigen Geruch an. Ja? Und so ganz penetrant stank es da drin. Ja? Aber kein Hund weit und breit zu sehen. Ich hielt aus, ich blieb drin, ging dann, als der Regen nachließ, ging ich nach draußen und dann sah ich ihn. Kein Hund. Ich nahm den Gestank total wahr und auf. Es war Fritz. Der hieß nicht so, aber wir nannten ihn einfach Fritz. Der stank unglaublich. Und dann haben wir festgestellt, warum stank der denn so? Der hat seit dem ersten Tag nie die Klamotten gewechselt. Morgens eingestiegen, ganzen Tag gepaddelt, ja, wurde er nass, ist die Kleidung eben wieder an seinem Körper getrocknet oder auch nicht so richtig. Er hat da drin geschlafen. Jetzt kann man sagen, ja, warum haben es die anderen nicht gemerkt? Es war einer, der immer im Freien schlief. Er hat nur eine Plastikfolie über sich drüber gezogen mit einem kleinen Guckloch, ja. Und im Kanu bist du ja natürlich auch nicht so direkt in Kontakt. Er saß nicht in meinem Kanu, ja, also konnte man es auch nicht so riechen. Aber die ganze Zeit immer in den gleichen Klamotten. Das war eine Zumutung. Als wir dann endlich wieder in Deutschland auf dem Campingplatz in Kiel waren, wurde es uns allen zu bunt. Da war ja auch dann warmes Wasser und Duschen. Dann haben wir ihn genommen und in den See geschmissen, der da angegrenzt hat, und gesagt, so, und wenn du jetzt rausgehst, gehst du bitte unter die Dusche und ziehst frische Klamotten an. Er hatte ja alles dabei. War ja alles im Fass. Es war ja nicht so, dass er nur eine Montur hatte. Kleidungswechsel. Fritz hatte sich damals entschieden, keine Kleider zu wechseln. Nur nach der Dusche im Kiel. Also dann war es besser. Lebe das neue Leben ist ein zentraler Gedanke in diesem Brief von Paulus an die Epheser. Die Begegnung mit Christus in eurem Leben macht den Unterschied. Dadurch gibt es eben ein Vorher und ein Nachher. Durch Christus bist du ein neuer Mensch. An anderer Stelle schreibt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Eine Neuschöpfung hat stattgefunden. Aber Paulus schreibt dennoch sehr, sehr eindringlich dann an die Epheser und stellt es auch mit Nachdruck heraus. In einer anderen Übersetzung heißt es, wo schreibt Paulus so oder wird übersetzt, jetzt komme ich zur Hauptaussage, worum es mir geht. Der Herr hat mir aufgetragen, euch zu sagen, lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr sollt euer altes Leben ablegen, wie Kleider, wie alte Kleider. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Gut, kannst du nun sagen, das will ich ja auch nicht mehr. Ich will ja nicht so leben, wie früher, als ich Gott nicht kannte. Was muss ich tun? Wie kann ich das neue Leben einfach leben? Hast du einen Aktionsplan für mich, Paulus? So einen 6-Punkte-Plan, wo ich sage, das kann ich abarbeiten und dann habe ich es in der Tasche? So, als ob alles dann an uns liegt und wir aus uns heraus eine Veränderung bewirken können. Darum mein erster Punkt. Erstens, lebe das neue Leben. Alle Voraussetzungen dafür sind gegeben. Es ist wichtig, hier nochmal so auf die Kapitel vor diesem Abschnitt zu blicken. Was ist geschehen, als wir zum Glauben kamen? Als wir Christus in unser Leben aufgenommen haben? Wir haben dabei reichen Segen empfangen. Paulus zählt diese Grundvoraussetzungen auf. Und wenn diese nicht da sind, kannst du das neue Leben gar nicht leben. Wenn Christus dir nicht eine Lebensveränderung gegeben hat, wenn er dich nicht neu gemacht hat, dann kannst du nicht Altes ausziehen und Neues anziehen. Dann versuchst du es aus dir herauszumachen. Und nur Veränderung, die von außen nach innen vonstatten gehen soll, ist keine richtige Veränderung. Es muss von innen nach außen gehen. Sonst wird es nämlich Krampf, Last und ermüdet. Und was hat Gott uns als neues Leben geschenkt? Was beinhaltet dieses neue Leben? Was ist dieser Segen, den er geschenkt hat? Er schreibt davon, er sagt, ihr habt die Erlösung Jesu von der Sünde, Befreiung von jeglicher Schuld, Vergebung. Er hat uns seinen Willen mitgeteilt. Er hat uns das neue Leben gegeben. Er hat uns zu Kindern Gottes gemacht, zu Erben des Reiches. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Der Heilige Geist wohnt in uns. Er hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist, eine Anzahlung unseres Erbes bereits gegeben. Gott hat durch Christus Friede und Einheit geschaffen, dass wir im Frieden mit Gott und mit Menschen leben können. Wir sind unglaublich von Gott beschenkt, auch mit Gaben, um seinen Leib, der Gemeinde, also uns gegenseitig aufzubauen. Ohne diese Grundvoraussetzung, ohne diese Geschenke Gottes, kannst du das neue Leben gar nicht leben. Und ohne dies macht alles weiter auch gar keinen Sinn. Das Ausziehen und Anziehen. Im Bild gesprochen, Gott hat dir einen Kleiderschrank voller perfekter Kleidung gegeben, die maßgeschneidert für dich sind. Die dir total super passen. Das ist eigentlich ähnlich wie bei unserem Fritz in Schweden. Seine Tonne im Kanu, die war voll. Sogar mit Kleidung, die ihm gehörten und passten. Aber er ließ sie in der Tonne. Aufgrund dieser Grundvoraussetzung, die Gott gegeben hat, dass er diesen Kleiderschrank für das neue Leben voll gemacht hat, können wir uns auch der Aufforderung stellen, die Paulus hier schreibt. Zweitens, lebe das neue Leben, zieh die neuen Kleider an. Vers 21 heißt es, was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört, ihr seid es ja gelehrt worden, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so nun, wie es ihm gefällt. Jesus nachfolgen, es hat Konsequenzen. Jesus will nicht nur dein Retter, dein Erlöser sein. Jesus will ebenso der Herr in deinem Leben sein. Und darum hat Nachfolge Konsequenzen. In der Gemeinde in Ephesus gab es wohl Menschen, die gerne die Vergebung ihrer Schuld durch Jesus angenommen haben. Sie haben sich darüber gefreut. Ja, Gott hat vergeben. Aber sie lebten so weiter wie bisher. Er nennt hier als Beispiel das Ausleben der Leidenschaften, Zügellosigkeit, sexuelle Zügellosigkeit, Schwelgerei, Habgier, Geiz. Und fragt, habt ihr so Christus kennengelernt? Eben nicht. Es gibt Christen, die wollen das neue Leben erfahren, ohne das alte aufgeben zu wollen. Ein sowohl als auch gibt es nicht. Es ist ein Entweder-Oder. Und das gefällt oft nicht. Da wird versucht, krampfhaft was festzuhalten. Aber zu wissen, der Schöpfer und Meister des Lebens, Gott selbst, weiß, was für uns am besten ist. Er hat sich doch unser Leben ausgedacht. Er weiß, was wir anziehen können, sollen und was wir ablegen sollen, damit wir eben in seinem Bild, nach seinem Bild leben können. Ich denke, wir wären dumm, wenn wir nicht nach diesen Anweisungen und Anordnungen Gottes nach seinen Vorstellungen leben würden. Zieht den neuen Menschen an. Es geht darum, Christus immer ähnlicher zu werden. Dass das Wesen Christi in uns immer mehr Gestalt gewinnt. Dass wir in sein Bild umgewandelt werden. Das ist etwas, was Paulus an vielen, vielen Stellen in seinen Briefen schreibt. Folgt meinem Beispiel, so wie ich Christus folge. Dass Christus in mir Raum gewinnt. Und da ist der Heilige Geist derjenige, der uns durch und durch eben verändern will. Unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, eben in das Bild Jesu. Und da, wo die alten Klamotten vielleicht da sind, wo sich alter Schmutz wieder breit machen wird, da gilt es, diese Klamotten abzulegen. zu Gott zu gehen und sagen, hier, das sind die. Ich gebe sie dir und nimm das Neue, was du für mich schon bereithältst, in Anspruch und zieh es an. Unser Part dabei ist das Einzige, nur eben die Bereitschaft zu haben, diesen Wechsel zu vollziehen. Die Bereitschaft hatte unser Fritz bei der Tour in Schweden erst auf dem Campingplatz. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir sind gefragt, Altes loszulassen. Und es fällt ja manchmal schwer. Altes ist vertraut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch etwas Neues kauft. Mancher lernt erst, wenn er was Neues hat, das Alte so richtig schätzen. Ja, und sieht auf einmal die Vorzüge des Alten. Ja, da wird vielleicht eine neue Mikrowelle angeschafft. Ach du Schande, was ist denn das für ein Teil? Meine Alte hatte nur 2 Drehknöpfe und das Ding funktioniert. Und jetzt ist es halb computergesteuert, ewig viel Knöpfe. Ich lasse es mal lieber. Ja. Oder manchmal ist auch so, dass das Neue einfach Angst erweckt, weil eine gewisse Unsicherheit da ist. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und mancher hat auch diese Unsicherheit Gott gegenüber. Ich weiß es letztlich nicht, wie es dann mein Leben wird, wenn ich mich auf dich, Herr, einlasse. Da ist Vertrauen gefragt. Aber erinnern wir uns dann, der Meister des Lebens, unser Schöpfer, er weiß, wie unser Leben am besten gelingen kann, was für uns das Beste ist. Und deswegen können wir uns auch auf ihn einlassen. Drittens, lebe das neue Leben, geh immer wieder zum Kleiderschrank Gottes. Es ist ein Prozess, in den uns Gott mit hineingenommen hat, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Es ist nicht so, dass wir beten und sagen, Herr, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte deine Vergebung in Anspruch nehmen. Ich möchte ewiges Leben von dir haben. Sei du mein Herr. Und dann gehen wir abends ins Bett, legen und schlafen. Und am nächsten Tag stehen wir auf und sehen, siehe da, es ist alles komplett anders. Gestern war ich noch so lieblos und heute strotze ich nur noch vor Liebe. Gestern konnte ich meinen Zorn nicht unter Zaum halten. Und jetzt bin ich die friedfertigste Person überhaupt. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht die Erfahrung gemacht habt. Ich nicht. Aber ich weiß, es ist ein Prozess, in den Gott uns reinnimmt, dieses Umgestalten. Es ist ein Lernprozess. Und manches gelingt schneller und das andere braucht einfach Zeit. Und dann fallen wir auch immer wieder und Gott sagt, steh auf. Steh auf. Wir üben es nochmal. Das, was auf alle Fälle gilt, ist, dass wir durch ihn eine Neuschöpfung sind. Wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben und auferstanden. Das neue Leben ist in uns. Es geht darum, jetzt ihm immer ähnlicher zu werden, seine Wesenszüge zum Vorschein kommen zu lassen. An anderer Stelle schreibt Paulus, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Dass er in unserem Leben zu finden ist. Aber sehen wir auch, dass wir noch immer in der Spannung leben zwischen dem Jetzt und noch nicht. Ja, wir sind Gottes Kinder. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel, aber wir leben immer noch auf der Erde. Wir sind zwar mit ihm gestorben, gekreuzigt, gestorben und auferstanden, aber der Tod steht uns allen noch bevor. Außer Jesus entrückt uns von dieser Erde weg. Bis nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber wir sehen auch, dass der Widersacher Jesus Satan immer wieder verhindern will und alles dran setzt, dass wir uns nicht in das Bild Jesu verändern lassen. Dass wir uns mit den alten Klamotten zufrieden geben, so wie unser Fritz. Es scheint so, er hat es noch nicht mal gemerkt, dass er nicht nur riecht, sondern stinkt. Der Widersacher versucht uns in einen Schlaf der Selbstsicherheit zu wiegen. Zu ihm passt doch alles. Und der Heilige Geist klopft bei uns an und sagt, nein, es passt nicht. Hier, hier ist alles bereit. Zieh es an. Leg ab und zieh an. Was ist in deinem Leben dran? Ein Psalmwort oder 2 Verse aus Psalm 139 finde ich da sehr hilfreich. Dass wir immer wieder auch beten können. Da heißt es, Herr, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Herr, sieh mich an. Welche Kleidung möchtest du, dass ich ablege? Welche Kleidung hältst du für mich bereit? Und das kann für jeden von uns ganz unterschiedlich sein. Im Neuen Testament finden wir viele Stellen, wo wir aufgefordert werden, eben das Alte abzulegen und ganz deutlich vorgelegt bekommen, was das Neue sein kann. Einmal hier im Epheserbrief, aber auch im Kolosserbrief und in anderen Briefen. Du kannst immer wieder neu vor Gottes Kleiderschrank treten und fragen, Herr, was hast du Neues für mich? Wo willst du mich mehr in dein Bild ändern? Paulus spricht in die Lebensumstände der Epheser hinein und sagt, was sie ablegen sollen. Das können wir jetzt gleich mal kurz noch einblenden. Hier vorne die anderen Verse können Sie so mitverfolgen. Da heißt es unter anderem, belügt einander nicht, sondern sagt die Wahrheit. Ja, Christen reden die Wahrheit. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Welch guter Ratschlag. Bei uns in der Ehe praktizieren wir das. Meist ist es meine Frau, wenn es dann mal knistert oder so, ein bisschen Stunk gibt, dass meine Frau abends sagt, und du schläfst jetzt nicht. In dem Augenblick ärgere ich mich drüber. Aber eigentlich finde ich es wirklich gut, dass sie immer wieder sagt, nee, jetzt wird's erst geklärt. Lass den Zorn, den Ärger nicht mit der Sonne untergehen. Redet nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Eine Wohltat für alle. Betrügt, beleidigt nicht den Heiligen Geist. Als Gott ihn euch schenkte, hat er sein Siegel aufgedrückt. Beleidigt nicht den Heiligen Geist, indem ihr ihn ignoriert. Wenn er euch sagt, hier, da möchte Gott euch umändern. Egal. Mach mal nicht. Will ich nicht. Nein. Auf Gottes Reden hören, auf sein Wort. Das, was der Heilige Geist zu uns spricht. Weiter sagt er, mit Bitterkeit, Jähzorn und Wut sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an. Redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindlichkeit, Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich, barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Was ist bei dir dran? Vielleicht sind es einige Punkte davon. Sie zu Gott geht und sagt, Herr, du kennst mich doch. Du weißt doch, was ich mit mir rumtrage. Du kennst meine Kleidung. Wir feiern gleich miteinander Abendmahl. Und das können wir unterschiedlich feiern, als Dank, als Freudenmahl, als Gemeinschaftsmahl. Wir können Gott dafür danken, sagen, danke Herr für das, was du mir geschenkt hast. Danke für deine Vergebung, für die Erlösung, für die Kindschaft. Danke für diesen vollen Kleiderschrank, den du mir zur Verfügung stellst. Danke für das, was du in meinem Leben bisher getan hast. Aber wir können ihm auch sagen und bekennen, was wir so mit uns rumtragen. Herr, du kennst meine alten Klamotten, die ich in letzter Zeit wieder angezogen habe. Oder meine Klamotten, wo ich einfach nicht bereit bin, die auszuziehen über Jahre hinweg. Aus denen will ich raus, Herr. Manches trage ich schon so lange mit mir herum, sodass es schon stinkt, wie bei unserem Fritz. Und andere um mich herum, die fangen schon an, mich zu meiden. Es ist Lieblosigkeit. Es ist die Wut, der Ärger, der Zorn, der Geiz. Die Kritiksucht, das vernichtende Reden, Machtsucht, Machtgelüste oder andere Süchte. Wenn wir Abendmahl feiern, dann können wir uns auch daran erinnern, weil es ein Gemeinschaftsmahl ist. Einmal, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, der uns nie aufgibt. Und Gemeinschaft mit anderen, mit unseren Glaubensgeschwistern. Der vor mir, hinter mir, neben mir sitzt, dem geht's nicht besser. Der ist ebenso in diesem Prozess. Vielleicht sind die Kleider andere, die mein Nächster anziehen soll. Aber er ist in die gleiche Herausforderung gestellt. Darum lebe das Leben. Die Voraussetzung ist gegeben durch Gott. Lebe das Leben, zieh neue Kleider an. Und lebe das Leben, bleib in diesem Prozess und geh immer wieder zum Kleiderschrank Gottes. Amen.